Sie haben ja mal Blut gerochen und die haben dann nochmal nachgesetzt und einfach dann sich diesen Vorsprung im zweiten Drittel herausgearbeitet.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer, ja. Blut gerochen, Blut geleckt von den Schweizern und dann mal ordentlich Gas gegeben. 5 Tore im zweiten Drittel für die Schweiz. 1:6 Niederlage für Deutschland. Die höchste Niederlage gegen die Schweiz. 1937, 0:6. Gerade noch so abgewendet, aber war natürlich nichts. Und ja, darüber sprechen wir jetzt. Bernd Schwickerath, Grüße nach Zürich.
Wunderschönen guten Tag, Herr Fetzer.
Ja, was war da los in diesem zweiten Drittel? Denn ich glaube, wir müssen das Pferd von vorne aufzäumen. Das erste Drittel war ja gut. Also das war ja genau das, was wahrscheinlich Deutschland spielen wollte.
Genau, das war auch überraschend gut. Ich glaube, jeder und jede, die dieses Spiel gesehen hat, hat sich gedacht, aha, geht doch. Das ist doch die deutsche Mannschaft, die ihre Identität gesucht und anscheinend wieder gefunden hat. Also wir haben es jetzt genauso in den 3 Gedanken thematisiert, die ihr gleich noch bekommen werdet. Also es war genau das Eishockey, was diese Mannschaft spielen will. Sie ist nah am Gegner, sie steht in der Struktur. Sie hat so, auch wenn ich nicht der Obertaktik-Nerd bin, wie du weißt, aber zumindest konnte man erkennen, dass sie so ein 1-2-2 verteidigt, wenn der Gegner den Puck hat. Also ein Stürmer geht so ein bisschen drauf. Die beiden Außenstürmer machen die Außen zu, so an der blauen Linie. Und dann die Verteidiger so ein Stück weiter dahinter, ein bisschen mehr nach innen gezogen, damit keiner halt so durch die Mitte durchbrechen kann. Und die Schweizer haben sich am Anfang echt die Zähne daran ausgebissen. Und dann ist das Publikum auch ein bisschen unruhig geworden. Dann haben die Deutschen die ersten Überzahlspiele bekommen. Die waren zwar nicht gut, aber zumindest hast du da jetzt nicht wieder so Riesenchancen für den Gegner direkt gehabt, ne? Und auf einmal kriegst du ein dummes Gegentor durch einen zugegeben sehr riskanten Rückhandpass von Lukas Reichel, so geht der Puck weg, dann wischt Kai Wissmann über die Scheibe und alles ist vorbei, alles. Wie Moritz Seider sagte, das Kopfkino ging los und das lässt tief blicken, oder?
Ja, also ich denke, das war halt dann einfach der Unterschied. Also dann kann man jetzt, und das werden wir auch noch tun, über Qualitätsunterschiede sprechen und vielleicht auch sagen, naja, im ersten Drittel war kein Qualitätsunterschied zu erkennen, spielerisch. Ne? Das war ein gleiches Spiel auf Augenhöhe. Hat auch Spaß gemacht, gute Stimmung, Härte drin. Die Schweizer ein bisschen zwider, also Timo Meier, der da Leon Hüttl auch noch die Faust gibt, ne? Da ist er mit 2 Minuten sehr gut. Genau, der war sehr gut bedient, also letzte Aktion im ersten Drittel, dann nochmal ein Check, das war okay, aber dann halt wirklich nochmal voll die Gerade mit Handschuh. Also war mit 2 meiner Meinung nach sehr gut bedient. Und genau, die waren genervt. Ja, und dann hast du halt in einer Sequenz den Pfostenschuss von Dominik Kahun, das war ein spitzer Winkel, aber der kann auch mal rein, ja, oder kann zumindest mal aufs Tor. Und auf der anderen Seite halt dann die von dir schon angesprochene Situation und der Konter, der Schweizer Unterzahltor von Dennis Malgin, halt einfach auch richtig geil rausgespielt.
Ja,
also
immer ja genau
noch mal ein Pass und noch mal ein Pass.
Ja, ja. Also als Wissmann über den Puckwisch war ja auch traumhaft da rausgespielt. Weißt du, und da fand ich ja wieder dieses, ja, man muss immer geradlinig sein, nicht ein Pass zu viel. Die Schweizer haben den Pass zu viel gemacht. Man könnte sogar argumentieren, dass sie jeweils 2 Pässe zu viel gemacht haben. Aber wenn du es kannst, wenn du das Selbstvertrauen hast, dann kommen diese Pässe halt auch an. Und das ist ja der große Unterschied. Natürlich sind da auch Qualitätsunterschiede, gar keine Frage. Die Schweiz ist für ihre Verhältnisse fast top, ist jetzt natürlich nicht komplett, ne? Siegenthaler, Fiala, ne? Alles klar. Aber trotzdem ist das natürlich fast eine Schweizer Topmannschaft. Das ist natürlich nicht ansatzweise die deutsche Topmannschaft. Aber ich sehe das Problem eben nicht nur bei der Qualität. Ich sehe das Problem vor allen Dingen im Kopf. Und wenn, das ist ja ein Punkt von unseren 3 Gedanken, wenn du selbst nach den besten 25 Minuten, wo du ja den Gegner augenscheinlich genervt hast, die Halle ein bisschen unruhig wirst und du eine immer breitere Brust kriegst, wenn du selbst dann nach 2 Gegentoren sofort komplett einbrichst, hast du ein viel größeres Problem, als man wahrscheinlich dachte.
Ich glaube, die Mannschaft macht alles, was sie kann, um erfolgreiches Eishockey zu spielen. Wir sind eine Mannschaft, die sicher eher einfacher Scheibe tief, Vorchecking, schnörkellos spielen müssen im Vergleich zu den Schweizern. Ich kann ja, glaube ich, nicht das gleiche Spiel spielen wie die Schweizer. Das wollen wir auch nicht, können wir auch nicht. Aber das ist alles in Ordnung.
Ja, alles in Ordnung.
Alles in Ordnung.
Eben nicht, ja. Also, weil, also klar müssen sie ein anderes Spiel spielen, aber es war halt nicht alles in Ordnung, weil es dann einfach, ja, nicht gereicht hat oder eine deutliche Niederlage gegeben hat. Muss auch sagen, hinten raus, ich meine, die Schweiz hat dann auch nicht mehr Vollgas gegeben. Also die
und trotzdem dann noch irgendwelche Lattenschüsse und sowas gehabt. Ne? Also ja. Das Spiel hätte noch 2-stellig ausgehen können.
Ja, Also müssen wir doch die Qualitätsfrage stellen und eben den Unterschied einfach auch zwischen, ja, zwischen DL und National League, weil es ist ja schon so, dass, also Josi war herausragend, muss man einfach sagen. Also einfach ein tolles Spiel auch von ihm, leitet dieses eine Tor ein in Überzahl, dann zieht er die Strafe gegen Eder, die Schweizer treffen da auch nochmal, er macht das Tor selber dann zum am Ende dann 5-0. Roman Josi einfach auch da auch wieder zu passiv, die deutsche Mannschaft, aber Josi entdeckt es halt sofort und checkt es und zieht dann nach vorne und macht die Kiste. Also die NHLer sind schon stark, auch Hischier natürlich, ja, sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter da beteiligt, aber du hast halt trotzdem auch einen Malgin, der getroffen hat, einen Andrighetto, der getroffen hat, einen Berci, der getroffen hat, eine vierte Reihe, die wirklich wieder auffällig war und auch wieder Chancen kreiert hat, wie wir es ja auch vorher besprochen haben. Insofern muss man die Frage stellen zwischen, ja, Qualitätsunterschied auch DL und National League aus der Schweiz.
Definitiv, weil so viele NHL-Spieler sind ja jetzt auch nicht bei der Schweiz dabei, ne? Also es sind 6 und der Großteil spielt halt in der eigenen Liga. Und das sind einfach Top-Leute, das muss man sagen. Und die Deutschen haben halt entweder nicht so viele Top-Leute in der eigenen Liga oder sie sind nicht dabei.
Die Frage an Kai Wissmann. Unterschied DL National League, ist das zu erkennen?
Natürlich ist es ein etwas schnelleres Spiel, aber ich glaube, das ist nicht, wie du meinst, aber ich glaube, die Spieler haben es auch auf internationalem Niveau schon bewiesen, dass sie es können. Von dem her, ja, es ist immer schwierig, es ist immer ein kurzes Turnier und es geht halt schnell in die oder in die eine oder die andere Richtung.
Genau, ich muss ganz kurz korrigieren, die Frage war nicht DL National League, die Frage war DL WM. Ne?
Ja, aber
war, in dem Moment ist es National League, klar, wenn du es aufs gestrige Spiel beziehst. Ja.
Genau, also warum sind die Spieler, die in der DL herausstechen, dann auf dem WM-Niveau, unter anderem gegen National League-Spieler, drehen wir es so hin,
genau,
nicht mehr auffällig?
Genau, eben NHL-Spieler. Also es geht nicht darum, dass die jetzt irgendwie Kanada dominieren müssen. Ne?
Ich habe auch nicht National Hockey League gesagt, sondern National League
Schweiz.
Nein,
schon klar. Ich wollte es nur erklären. Nee, ich meine nicht, dass du das behauptet hast.
Ja. Ja, aber also, und wenn dann die Spieler auf internationalem Niveau nicht rausstechen, dann muss es ja auch bedeuten, dass einfach das Niveau insgesamt, ja, höher ist, beziehungsweise das Eishockey, das gespielt wird, schneller ist.
Ja, und halt das Selbstvertrauen nicht da ist, ne? Wenn die dann so komplett einbrechen. Ne? Ich finde es einfach Wahnsinn. Also, weißt du, was eine gute Szene war, die das demonstriert hat? Das war irgendwann im letzten Drittel. Die Schweizer hatten wieder so eine Druckphase und haben schön so ein bisschen hin und her gezockt. Und dann verlieren sie den Puck, oder ich weiß nicht, ob es ein Schuss war, auf jeden Fall landet der Puck bei Lukas Reichel. Und wenn der sich umgedreht hätte, hätten die Deutschen 3-2 Konter fahren können. Ich meine, klar, das hätte am Ergebnis nichts mehr geändert, völlig egal, aber zumindest wäre die Chance da gewesen, wieder ein bisschen Entlastung zu haben. Und der hat den Puck dann blind links, also so nach links weg mit der Rückhand rausgechippt und hat sich dann erst umgedreht. Der wusste nicht, wer hinter ihm steht. Oder sagen wir mal andersrum, ich glaube, der hatte ein bisschen Angst, dass da wieder direkt einer auf seinen Füßen steht, weil die einfach gar kein Selbstvertrauen mehr hatten. Ich weiß, eine total unwichtige Szene eigentlich, aber die hat mir nochmal komplett demonstriert, was da gerade in den Köpfen passiert mit dieser Mannschaft.
Dieser Knackpunkt, dieses 0-1 und 0-2, natürlich war da auch der Fehler von Kai Wissmann dabei, der vor dem 0-2 ja, über die Scheibe gewischt hat. Wir hören ihn erstmal selber zu der Situation.
Ja, ich habe kurz einen Schulterblick gehabt, gesehen, dass einer von uns in der zweiten blauen Linie steht, wollte schnell umschalten, dass wir einen Konter fahren können aus der Drehung, erwischt den Zug nicht richtig. Klarer Fehler, darf nicht passieren, aber bis passiert, kannst du nicht mehr ändern.
Also Kai Wissmann versucht's zu erklären, das war für mich auch ersichtlich. Es war eben der Versuch, das Spiel schnell zu machen und weit zu spielen, ist komplett in die Hose gegangen. Ist ein Fehler, brauchen wir nicht drüber zu reden. Nur der Punkt ist auch, lass uns mal mit dem allgemeinen anfangen und dann auf Kai Wissmann zu sprechen kommen. Ja. Selbst bei 0-1 musst du nicht überhastet agieren. Du hast ein Gegentor in eigener Überzahl kassiert und einen Scheibenverlust. Du hast deine Chancen gehabt. Das war bis dahin ein ausgeglichenes Spiel. Es ist nicht nötig, von der eigenen Strategie abzuweichen. Und das war auch ein großer Unterschied, dass die Schweizer...
Das, glaube ich, zur Strategie gehörte, ne? Diesen schnellen Pass zu spielen.
Nein,
ne?
Aber also das ist, für mich sah das nach, wir müssen es jetzt erzwingen aus. Und das ist das, also, und das haben die Schweizer nie ausgestrahlt, dass sie es jetzt erzwingen müssen. Du hast gesagt, es stimmt, sie waren genervt nach dem ersten Drittel oder auch während des ersten Drittels, aber ich glaube so, in der Kabine war die Stimmung eher, okay, das war jetzt ein Drittel, unser zweites Drittel gegen die Letten war auch schon stark, wir spielen einfach weiter und wir werden die schlagen, wir weichen nicht von unserem System ab. Mhm. Und wir agieren auch nicht irgendwie überhastet. Und in dem Fall war das von Wissmann überhastet. Ich denke aber auch, ein Wissmann in Topform bei 100% spielt den Pass dann da auch nach vorne und trifft die Scheibe. Und das ist das nächste Thema, dass Kai Wissmann einfach auf mich
ja, überspielt wirkt jetzt wieder nach der Verletzungspause. Es ist super bitter gewesen für ihn, dass einer der besten deutschen Verteidiger so lang verletzt ausfällt, dann auch noch im Olympiajahr, dann natürlich irgendwie zurückkommen will und die Olympischen Spiele spielen will, zu wenig Spielpraxis davor gehabt hat, keine guten Olympischen Spiele gespielt hat. Mich hat es eh schon überrascht, wie gut er dann in den DL-Playoffs wieder war, weil da war er zwar noch nicht wieder der Alte, aber stärker als bei den Olympischen Spielen. Das war aber wiederum halt auf DEL-Niveau und jetzt wird das Tempo wieder höher und er spielt einfach nicht das, was er kann.
Aber schon länger, ne? Also das war jetzt nicht nur diese eine Szene, wo der Bock gewischt hat, ne? Der spielt das ganze Turnier schon richtig schwach. Und du hast Olympia angesprochen. Ja, anderes Niveau, wenn du gegen die Amerikaner spielst, aber auch da, sei es gegen die Letten, sei es gegen die Dänen, das ist ja jetzt auch nicht zwingend höheres Niveau, als er aus der DEL gewöhnt ist, ne? Also zumindest nicht bei jedem Gegenspieler. Und auch da wirkte er teilweise wirklich überfordert. Und das kann ja nicht daran liegen, dass Kai Wismann vergessen hat, wie man Eishockey spielt. Das ist genau, wie du gesagt hast. Er war halt verletzt, er wollte unbedingt zu Olympia. Mach ich ihm auch keinen Vorwurf, ne? Guck drauf, wie alt der ist, ob der nochmal Chance auf Olympia hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal sehen. Und er wollte da unbedingt hin, ist deswegen vielleicht früher zurückgekommen, als er das in einem Nicht-Olympia-Jahr getan hätte. Ist jetzt nur Spekulation, aber zumindest wirkte er nicht komplett da, finde ich. Und das zieht sich jetzt da durch. Ne? Und er ist natürlich jetzt nicht der Einzige. Lass uns aufhören, bitte nur über Kai Wismann zu reden. Da sind sehr viele Spieler, die einfach nicht ansatzweise an das Niveau rankommen, was sie in der Liga haben. Und damit meine ich jetzt nicht nur Zweikämpfe und Laufduelle. Da kannst du ja wirklich mal verlieren, weil jemand anders einfach besser ist. Es sind ja auch so Sachen ohne Gegnerdruck, wo Pässe einfach nicht ankommen, wo einfach völlig falsche Entscheidungen getroffen werden, wo auch in der Offensive, wo einfach dann der eine Pass viel zu schräg gespielt wird oder unsauber oder ein technischer Fehler bei der Annahme oder jemand schießt 2 Meter am Tor vorbei. Also das ist ja auf jeden Fall auch was Mentales, auch wenn wir natürlich über die Qualität reden müssen.
Ich möchte trotzdem mal kurz zu Wismann sagen, andere haben für die Weltmeisterschaft abgesagt, auch das akzeptiere ich. Ich habe vor kurzem mit Yasin Elitz gesprochen, der hat gesagt, mental anstrengende Saison. Ja, war es ja auch mit München, weil sie die Ziele nicht erreicht haben. Aber für Wismann war das sicherlich auch mental anstrengend, dass er sich als einer der besten deutschen Verteidiger in der DL oder der beste deutsche Verteidiger in der DL die Achillessehne reißt und dann droht, die Olympischen Spiele, seinen Sport, das Highlight seiner Sportkarriere zu verpassen und sich da wieder ranarbeitet und dann da spielt und jetzt aber trotzdem sagt, er kommt und hilft der Mannschaft und spielt die Weltmeisterschaft. Kann man das kritisieren oder kann man ja sagen, okay, das finde ich eher gut, dass jemand halt dann sagt, ich tue alles dafür, dass die Mannschaft halt da gut aussieht. Und vielleicht ist es halt absolut. dann trotzdem halt die falsche Entscheidung gewesen, weil er der Mannschaft jetzt aktuell nicht helfen kann.
Also zwei Sachen, warum ich es gut finde. Erstens haben viele andere abgesagt und ich finde, dann war es schon ein Zeichen von jemandem wie Kai Wismann, der sagt, nee, ich mach das, auch nach so einer schweren Saison. Und Punkt zwei ist natürlich, der dachte ja nicht von sich, dass er so spielen wird. Also klar, der weiß, was er bei Olympia gemacht hat, aber der weiß auch, wie er danach in der DL gespielt hat. Also kam der ja eigentlich, klar, wir können natürlich noch über seine Sperren reden oder über seine Fouls, aber sonst war das ja trotzdem eine erfolgreiche DL-Saison für ihn. Und deswegen glaube ich, dass der grundsätzlich schon mit einem guten Gefühl da aufgelaufen ist. Dass er jetzt wieder so neben sich steht, hätte er, glaube ich, nicht erwartet.
Die Spieler sind das eine und natürlich gehört auch ein Trainer dazu und
mehrere Trainer übrigens, wenn wir auch mal über und Unterzahl reden. Ne? Genau. Also ich finde, man kann auch mal langsam über Alexander Sulzer reden, weil Penalty Killing, 2 von 7 kein Tor kassiert, schon bei Olympia war schwach. Also entweder setzen die nicht um, was er sagt, oder das, was er sagt, ist falsch. Das sind die beiden Varianten, die ich sehe. Auch wenn es natürlich auch mal mit den Gegnern zu tun hat. Ne? Da laufen natürlich auch richtig starke Gegner rum. Ne?
Ja, und also, es ist ja auch die Mitte dazwischen oder Mischung aus allem. Also man sieht trotzdem, dass dieses System nicht eingespielt ist oder mit diesen Spielern nicht eingespielt ist und dass es nicht funktioniert und dass zu viele Fehler passieren, beziehungsweise dass es zu leichte Gegentore gibt, auch in Unterzahl. Aber ganz grundsätzlich, logisch, also Trainer-Team. Aber ich fand auch, Harry Kreis steht regungslos hinter der Bande. Es ist vielleicht seine Art zu coachen, in der Drittelpause mit den Spielern zu sprechen. Haben wir jetzt auch schon öfter von Trainern gehört, dass es auch Toni Söderholm hat uns ja das mal gesagt, dass er findet, das bringt einfach gar nichts wert.
Er hat doch mal gesagt, irgendwie 80%, was man erzählt, kommt gar nicht an oder sowas.
Aber also es gibt ja trotzdem 2 Aspekte. Das eine ist, okay, da steht einer hinter mir, der gibt so einen kleinen Push, gibt er mir noch, und wenn das nur einmal kurz irgendwie, ja, Let's Go Boys oder was ich, oder auf die Schulter klopfen ist, oder zumindest halt einfach eine irgendwie dem entgegenwirken, dass man gerade abgeschlachtet wird, wie es im zweiten Drittel einfach war. Das ist das eine, also für die Mannschaft, und das andere ist auch, da ist jedes Mal die Kamera auf dem Trainer, dessen Mannschaft 5 Tore zurückliegt und es ist keine Regung. Und also das ist doch allein schon dafür, und das weiß doch Harry Kreis auch, dass die Kamera auf ihm ist, allein dafür, mal einfach mal nur 2, 3 kurze Sätze, einfach mal ein bisschen die Mannschaft wachrütteln, dass da jetzt keine großen taktischen Dinge passieren können und dass ja Taktik auch gar nicht das Problem war im 2. Drittel, ist ja auch völlig klar. Aber einfach zu sehen, okay, es passiert irgendetwas oder eben eine Auszeit in der Situation, wo dann auch Tore hintereinander gefallen sind. Und ja, die Frage habt ihr ihm gestellt. Erstens, warum keine Auszeit? Und zweitens, warum kein Torwartwechsel?
Ja, Auszeit habe ich nicht nehmen müssen, weil es gab in der Zeit 2 Fernsehpausen. Ich nehme jetzt nicht, wenn wir eine Fernsehpause haben, nämlich nicht 10 Sekunden vorher eine Auszeit. Das haben wir in der Bande gesprochen. Die Zeit haben wir aber genutzt und sagen, jeder soll mal tief durchatmen und sich einfach beruhigen. Okay. Torwartwechsel, wir hatten das überlegt, aber Stettmer hat gut gespielt. Ja, und jetzt Franz Repp in so eine Situation ins Tor zu stellen, fanden wir jetzt nicht zielführend.
Es gibt keine TV-Timeout nach Toren. Also wenn ein Tor gefallen ist, gibt es danach keine TV-Timeout. Auch wenn sie angebracht wäre oder wenn die Zeit so abgelaufen ist. Also während ein Powerplay, nach Icing oder auch nach Toren gibt es diese TV-Timeout nicht. Aber nach Gegentoren brauchst du genau, meiner Meinung nach, genau diesen Moment, dass du die Mannschaft entweder mal an die Bande holst und dir die Möglichkeit gibst, durchzuatmen und sich einfach nochmal zu sortieren oder halt einfach 1, 2 Ansagen machst. Also, dass du natürlich zwischen irgendwie, wenn das Spiel dann wieder läuft, dann bei der nächsten Unterbrechung keine Auszeit nimmst, klar. Aber direkt nach Gegentoren und vor allem, ich weiß nicht, ob es nach dem 0-2, das war eben der Wissmann-Fehler, ob du da direkt dann eine Auszeit nimmst, weil dann ist das auch wieder so, ja, dann wird dieser Fehler nochmal, sag ich jetzt mal, nochmal vergrößert eigentlich oder noch mehr ins Brennglas gehoben. Mhm. Aber nachdem da das 0-3 gefallen ist von Christoph Bertschi und das Ganze ja 35 Sekunden nach dem 0-2, da hätte meiner Meinung nach die Auszeit hergehört.
Ja, zumal auch, wie es gefallen ist, ne? Ein Deutscher, ich weiß gar nicht, wer es war, liegt da irgendwie am Boden, wischt drüber, Samanski kommt an, wischt auch noch drüber und so, ne? Ja, das war natürlich schon alles extrem bitter, muss man sagen, ne? Und die andere Möglichkeit wäre natürlich gewesen, Torwartwechsel. Und ja, ich fand, Stettmer hat richtig gut gehalten. Und so, hier bei dem 3-0, weiß nicht, ob man den noch halten kann, weil er so aufs kurze Eck sah er nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Aber sonst, finde ich, hat er richtig stark gehalten und ohne den hätten die wirklich 2-stellig verloren. Aber, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, was Rick Goldmann gesagt hat gestern. Der hat gesagt, er steht nicht darauf, wenn der Torwart in der Pause dann gewechselt wird, sondern er findet den Effekt, oder sagen wir mal so, er denkt, es sei effektiv und effizient, wenn der Torwart so an der Bande dann vorbeifahren muss, wenn der im Spiel ausgewechselt wird, weil der dann an jedem einzelnen Spieler vorbeifährt und die ganzen Spieler in dem Moment wissen, der fährt jetzt vorbei, weil ich Scheiße gebaut habe. Und das fand ich einen ganz, ganz, ganz guten Ansatz von Rick und das hätte man machen können. Klar, wäre es für Stettmann natürlich noch billiger, noch bitterer gewesen. Erstes Karrierespiel bei einer WM in der Schweiz, gegen die Schweiz. 5 oder dann ja 3 Gegentore in 3 Minuten. Das hätte natürlich für ihn extrem bitter gewesen. Der hätte wahrscheinlich extrem sauer dann auch auf der Bank gesessen, gar keine Frage. Aber vielleicht wäre es ein Zeichen gewesen, ohne zu sagen, dass es jetzt daran lag. Aber ich gebe dir schon recht, dass manchmal geht es ja auch so um Symbole, um Außendarstellung. Und die sah in dem Moment nicht gut aus. Es sah aus, als würden sowohl der Trainer oder die Trainer als auch die Spieler das alles einfach über sich ergehen lassen.
Ja, und genau, also natürlich ist das auch ein Symbol und Außendarstellung, aber genau, und dann geht es auch über das große Ganze. Ne? Also wie läuft das Turnier dann weiter, dass du dann irgendwie nach dem 0-3, 0-4 vielleicht auch akzeptieren musst, okay, das verlieren wir. Aber das ist trotzdem, ich persönlich würde da gerne einfach ein Aufbäumen sehen. Ja, und das, ich will nicht, dass jemand dem anderen den Kopf runterhaut. Ja? Mhm. Ich will auch, da müssen auch keine bösen Fouls sein, aber ich will ein Aufbäumen der Mannschaft sehen und ich will aber ein Aufbäumen auch von draußen sehen und ich will sehen, dass das zusammen auch irgendwie funktioniert, ja? Dass sich das irgendwie gegenseitig unterstützt und nicht, dass so das irgendwie getrennt ist und ja, ich lasse die jetzt mal in Ruhe und lasse die durchschnaufen. Ich bin kein Trainer, ja, ist auch nicht ich weiß nicht, was die Coaching-Strategie ist von Harry Kreis, der hat schon so viel gecoacht, das heißt jetzt nicht, du musst das so machen, aber ich habe da drauf geschaut, auf dem Bildschirm.
Klaus Zauk hat gesagt, Harry Kreis hat schon so viel über Eishockey vergessen, wie andere niemals wussten.
Genau, ja, das würde ich so unterschreiben, ja. Trotzdem, ich persönlich hätte da gern einfach mehr Aufbäumen gesehen und da irgendwie irgendwas macht, absolut. Irgendwas, weil das, was ihr macht, das funktioniert nicht. Und das ist ja immer, also ist ja oft so im Sport, ja? Du kannst natürlich an was festhalten und davon überzeugt sein, aber wenn es halt 0-3, 0-4, 0-5 steht, dann muss ich doch auch irgendwann noch sagen, okay, das funktioniert nicht, irgendwas muss ich ändern.
Zumal ist ja auch völlig klar war, dass es kein Erbarmen der Schweizer geben würde. Also nicht in einem Derby, nicht bei einer WM, nicht in der Schweiz. Nicht mit diesen Goldhoffnungen. Die wollen hier ein Zeichen setzen. Und ich meine, du hast es ja auch am Ende gesehen. Ich meine, das Spiel stand 6-1. Es war die letzte Minute. Es ging ja da um gar nichts mehr. Und Kollege Knack läuft nochmal mit einem riesen Antritt ein Icing aus. Also das zeigt auch, dass diese Mannschaft brennt. Die hätten ja 3 Icing spielen können in der letzten Minute. Wäre völlig egal gewesen. Nein, der hatte keinen Bock auf ein Icing. Der wollte sogar noch ein Tor machen. Und das ist dann halt auch abgesehen jenseits aller qualitativen Unterschiede, ist das halt auch ein großer Unterschied.
Jetzt sind wir von der Torwart-Thematik ein bisschen abgekommen, aber ich würde trotzdem noch gerne Jonas Stettmer hören nach seinem WM-Debüt.
Am Ende des Tages ist es mein Job, vielleicht 1-2 Dinger noch mehr rauszuholen, um die Jungs besser im Spiel zu halten. Habe ich nicht gemacht. Ja, deswegen mein Debüt habe ich mir anders vorgestellt, aber am Ende des Tages ist es jetzt so. Daraus muss ich lernen, daraus lernen wir. Und jetzt heißt es einfach weiterkämpfen. Wir geben noch lange nicht auf.
Ja, er hat ihn, dass er das sagt, aber an Stettmann lag es nicht. Das ist ganz klar.
Ja, überhaupt nicht, ja, im Gegenteil. Genau. Ja. Übrigens, ich habe eine andere Zahl noch zu dem Thema, was wir eben schon mal hatten. Thema Unterzahl. Was glaubst du denn, wie lange es bei diesem Turnier bislang immer dauert, bis Deutschland in Unterzahl ein Tor kassiert?
Da weiß ich nicht. Also im Schnitt jetzt pro Unterzahl. Also es waren jetzt wie viele Unterzahl-Gegentore?
5.
Ja, im Schnitt. Also dann sicherlich unter einer Minute, vielleicht sogar im Schnitt unter 30 Sekunden.
Nein, so ist nicht. 2 Minuten 26.
Nein, aber nicht, also du hast jetzt nicht alle 2 Minuten 26 in Unterzahl kriegen sie ein Gegentor. Genau, aber du hast jetzt nicht im Schnitt, wie viel pro Unterzahl, in der sie ein Gegentor kriegen. So meinte ich, so habe ich jetzt das gemeint. Genau. Ja, okay. Nee.
2 Minuten 26.
Aber absolut
so
alle.
Geil, wenn die Unterzahl eigentlich 2 Minuten dauert, ne?
Alle Unterzahlsituationen zusammengerechnet, alle 2:26 kriegen sie eins. Ich habe dich falsch verstanden. Ich habe mir gedacht, wie lange dauert es pro Unterzahl, wenn sie ein Gegentor kassieren?
Ja, okay. Aber das ist schon eine heiße Zahl, oder?
Ja. 2:26, das ist ein bisschen mehr als 1. Ja, und dann klingt schon wieder. Habe ich es richtig gerechnet?
So geil. Ja.
Auf der anderen Seite die Schweizer. Es gehört immer ein Gegner dazu. Das ist eine sehr, sehr starke Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die um Gold spielt und das auch ausstrahlt. Macht unglaublich Spaß, dieser Mannschaft auch zuzuschauen, weil meiner Meinung nach, also das ist jetzt meine Einschätzung, du siehst da einfach, einerseits ist das eine Mannschaft, die diszipliniert spielt, die genau weiß, was sie tun muss. Die spielt als Mannschaft gut zusammen, also mannschaftsdienlich. Sie spielen, wie bei den ersten beiden Toren zu sehen, sie sehen dann immer noch den besser postierten Nebenmann. Da gibt es keine Ego-Zocker, das ist wirklich ein Team. Sie sagen, dass sie sich gut verstehen und man sieht das auch auf dem Eis. Und es kommt halt zuerst läuferisches, kämpferisches Einsatz und dann kommt das Spielerische. Und genau so muss es sein.
Aber das war früher auch anders, ne? Also klar, die Schweizer konnten immer zocken. Die hatten ja immer gute Spieler, aber ich finde, dieses sehr giftige Körperliche ist erst in den letzten Jahren richtig dazugekommen.
Also in den letzten 3 auf jeden Fall, mit den Silbermedaillen natürlich auf jeden Fall. Aber ich finde, da ist jetzt schon die Weltmeisterschaften 24, 25 und jetzt 26, sieht man einfach immer das gleiche Eishockey und das macht Spaß.
Ja, und auch immer total in der Struktur. Ne? Das ist halt auch die Sache, ne?
Ja, sicherlich ein gelungener Start für uns ins Turnier. Aber wir wissen, in einem Turnier musst du jeden Tag dich verbessern. Und wir wissen, dass heute ist ein wichtiger Sieg gegen einen Gegner, der immer eklig ist. Ein emotionales Spiel für alle. Ich denke, am Anfang nicht so einen guten Job gemacht mit dem, aber dann haben wir uns verbessert und sind gewachsen im Spiel. Und das müssen wir auch so machen im Turnier.
Ja, das war Timo Meier, mit dem wir danach noch sprechen konnten. Auch immer ein sehr sympathischer Kerl, ne? Aber der ist schon sehr, sehr bei sich. Ne? Das Gespräch hat noch einiges länger gedauert und dann habe ich ihn natürlich auch noch nach dem Druck gefragt, wie es das so ist. Und er sagte, nö, Druck sei überhaupt nicht da. Ich so, naja, also hier erwartet man schon Gold. Also ihr müsst doch. Und da hat er gesagt, nein, wir müssen nicht, wir dürfen. Das fand ich auch ganz gut.
Und die Schweizer thematisieren wir noch ausführlich in einer Sonderepisode. Die könnt ihr hören, wenn ihr bei Startnext uns unterstützt. startnext.com/WM-2026. Wir haben Aussagen von Timo Meier, vom Trainer von Yann Carlieu und auch von Nico Hischier, die ihr eingefangen habt nach dem Spiel. Aber eine Aussage von Meier jetzt zu dieser Partie finde ich dann schon auch noch ganz interessant. Haben wir auch kurz schon geschnitten, was vielleicht auch so der Unterschied war zwischen Deutschland und der Schweiz.
Wir haben clever gespielt, wir haben uns verbessert durch das Spiel, wir haben die Situation richtig eingeschätzt und dann uns auch angepasst und das war heute der Unterschied.
Also clever und ich finde auch einfach ruhig weitergespielt, mit Vertrauen in das eigene System und in die eigene Qualität.
Ja, so ist es und so sieht dann halt auch ein 6-1 aus.
Was bedeutet das jetzt für Deutschland, für ja die nächsten Partien? Also es ist klar, der nächste Große war nicht zu schlagen. Ist die USA die vielleicht schlagbarste Mannschaft unter den Großen, weil die ja jetzt auch die direkten Duelle gegen die Schweiz und auch gegen Finnland verloren haben?
Ja, definitiv. Also ich tippe, das ist eher so ein Rang-3-Team, haben wir ja vorher schon gesagt, wenn wir uns den Kader angeschaut haben. Der ist ja gerade im Verhältnis zu den Vorjahren doch deutlich unprominenter besetzt. Jetzt kommt natürlich Matthew Tkachuk dazu. Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Der hat dir bisher noch gefehlt. Aber ob der es alleine rausreißen wird, weiß ich nicht. Trotzdem sind die für mich natürlich ein Viertelfinalkandidat und ganz schwer zu schlagen. Aber ausgeschlossen finde ich es nun auch nicht. Es geht dann irgendwie darum, nur auf diese 25 Minuten aufzubauen, die am Anfang gut waren, und dann irgendwie auch so weiterzumachen. Aber dann sind wir wieder beim Mentalen, ne? Weil, dass sie es grundsätzlich können, haben sie es ja gestern gezeigt. Und ich glaube auch, gegen so eine junge amerikanische Mannschaft, der du auch körperlich, glaube ich, wehtun kannst, die natürlich läuferisch extrem stark ist, aber der du, glaube ich, sonst auch wehtun kannst, ist theoretisch was drin. Aber wenn nicht, dann könnte es das schon gewesen sein. Und dann sieht's richtig übel aus. Dann hast du das dritte Turnier in Folge vergeigt, das vor der Heim-WM. Da, glaube ich, wird beim DEB mal über sehr große Konsequenzen nachgedacht.
Ich glaube, dass die USA tatsächlich, also ich sage nicht, dass Deutschland die schlägt, aber wenn man das Eishockey spielt, was im ersten Drittel gegen die Schweiz zu sehen war, und man das wirklich mal, also 60 Minuten das so durchzuspielen, ist schwierig, aber über weite Strecken das Spiel so zeigt, wenn es eben keine Zusammenbrüche gibt wie im zweiten Drittel gegen die Schweiz, dann könnte ich mir vorstellen, dass die USA einfach nicht so ausgebufft sind wie die Schweizer und auch wie die Finnen im ersten Spiel. Nicht ganz so konsequent vielleicht in der Chancenverwertung. Die haben jetzt im letzten Spiel gegen Finnland 2 Tore geschossen und eins war bei doppelter Überzahl. Also die haben in der Offensive da auch nicht so viel kreiert. Zugegebenermaßen gegen starke Mannschaften, haben wir jetzt auch schon gesagt. Also die haben jetzt einfach die stärksten Gegner halt auch schon gehabt. Die USA, ja, Testspiel, deutliche Niederlage, da haben bei Deutschland noch ein paar gefehlt. Natürlich ist Deutschland der Außenseiter, aber ich würde jetzt fast sagen, und das ist ja auch eigentlich schon mal eine Krönung oder ein Ritterschlag für die Schweiz, wenn man sagt, also USA ist schon leichterer Gegner als die Schweiz.
Ja, in der Besetzung natürlich.
Ja, natürlich, ja. Klar, aber es sind trotzdem halt viele, viele NHLer dabei, also mehr als bei der Schweiz. Hm?
Ja, aber jetzt aber so, in den letzten Jahren fand ich die Schweiz jetzt eigentlich auch nie schlechter als die Amerikaner. Also die haben ja diverse Male ihre Vorrundengruppe gewonnen, ne? Also das ist ja eigentlich seit Jahren so.
Grubauer wird zurückkommen, das ist ziemlich klar. Was wird sich ja bei den Reihen tun? Wir hatten ja vor dem Spiel gegen die Schweiz spekuliert, werden die eher so die Stürmer dann mehr verteilt oder lässt das so? Die Reihe Szymanski, Reichel und Tiffels ist tatsächlich weiterhin die einzige, die wirklich im 5 gegen 5 was kreiert. Also die Frage, wird nochmal umgestellt oder werden vielleicht sogar Szymanski, Reichel und Tiffels auf unterschiedliche Reihen verteilt? Das ist jetzt schon auch eine Überlegung, die Harry Kreis an dem freien Tag übrigens heute haben muss. Denn die Mannschaft geht nicht aufs Eis, sondern er stellt sich dann eher mental drauf ein, was dann eben am Mittwochabend kommt. Ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft dann aussehen wird, wie die Reihen aussehen werden.
Ja, und auch mit Amerikanern, ne? Wenn jetzt einer dazukommt, muss ja auch alles umgebaut werden. Und der wird ja nicht in die Verträge geschickt werden. Ne? Also dann, aber vielleicht ist das für die auch nochmal so eine Art Neustart nach dem 2-6 gegen Finnland. Also ich glaube, da gehen ja schon zwei Mannschaften aufs Eis, die beide nicht so wirklich zufrieden sind. Natürlich auf unterschiedlichen Ebenen, aber glücklich ist da keiner. Das könnte auch ein bisschen rumpeln, glaube ich.
Das war der Blick auf die deutsche Nationalmannschaft, auf die Niederlage gegen die Schweiz. Wie gesagt, die drei Gedanken kommen noch für alle, die uns supporten. Auch die 10 Minuten Eishockey, wo es dann über die restliche Weltmeisterschaft auch geht und um die NHL und um die PWHL. Die habt ihr auch schon bekommen. Wenn ihr supportet, noch einmal startnext.com/WM-2026. Das ist der Link zum Crowdfunding. Danke an alle, die da schon dabei sind. Gerne weitererzählen.
Vielen Dank.